Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Das hier, das ist der neue Generalsekretär der CDU, Carsten Lindemann.
Ich muss jetzt hart arbeiten. Es wird eine richtig, richtig harte Arbeit und die Wahlkämpfe unterstützen. Wir müssen kampagnenfähig werden und ich muss das, was Mario Giaia aufgebaut hat, jetzt weiterführen und das erfolgreich machen. Es wird hart.
Friedrich Merz, der Parteivorsitzende, hat einmal ausgetauscht. Der bisherige Generalsekretär Mario Giaia soll andere Aufgaben übernehmen und Lindemann der Partei wieder ein Profil bzw. mehr Profil geben. Wer ist der neue Generalsekretär der CDU und wie soll und wird er die Partei wieder auf Kurs bringen? Gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update am 12. Juli. Außerdem sprechen wir gleich ausführlich über Long- bzw. Post-Covid und wie Betroffene besser unterstützt werden können. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute Pläne dazu vorgestellt.
Für die Menschen mit Long-Covid ist die Pandemie leider aber noch lange nicht beendet. Sie leiden noch immer unter den Folgen.
Mehr zur Hilfe und wie das bei Betroffenen ankommt, auch das ein Thema bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Menschen, für die ist Covid nicht nach ein, zwei Wochen vorbei und vergessen, sondern für die fängt das Kranksein dann erst richtig an. Sie haben Long- oder Post-Covid oder MS-CFE, so wie Miriam.
Jeder von uns kämpft ja, um in sein altes Leben zurückzukehren und das ist so schwierig. Also gerade strengt mich selbst das Sprechen an. Nach der ersten Wiedereingliederung habe ich auch so richtige Blackouts gehabt. Davor war es wirklich nur so die Lunge und später kam auch noch eine Herzbelastung dazu.
Ja, das kann man sich vorstellen, dass das ein komplettes Leben durcheinander wirbelt, ne? Miriam ist gerade mal Anfang 30 und sie hat in der ARD erzählt, wie sie sich wirklich in den Alltag zurückkämpft. Für viele steht das gar nicht zur Debatte, weil die Symptome einfach überhaupt nicht besser werden und die suchen nach Hilfe. Die soll es jetzt geben, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er hat gerade ein Long- und Post-Covid-Programm vorgestellt. Volker Fintermer aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio kann uns jetzt mehr dazu sagen. Volker, welche Hilfe verspricht Lauterbach denn?
Naja, Sonja, da muss ich dich gleich ein wenig enttäuschen. Keine große Hilfe. Also es wird ab heute ein Internetangebot geben. Die Seite heißt bmg-longcovid.de und dort werden tatsächlich Hilfsangebote, Informationen zum aktuellen Forschungsstand und Antworten auf mögliche Fragen rund um Long-Covid gebündelt. Also ein Informationsportal für interessierte Bürger. Und darüber hinaus hat er heute eben eine Forschungsinitiative ergriffen, weil es eben noch viele Unsicherheiten bei Long-Covid gibt. Man weiß einfach noch zu wenig darüber. Das hat auch Professor Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité erklärt, die seit Wochen und Monaten intensiv zu Long-Covid forscht.
Wir haben auch das Problem, es gibt für diese Menschen keine Zentren und die Ärzte haben bis heute wenig Wissen, wie man diese Erkrankung behandelt.
Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Ärzte haben wenig Wissen, wie man Long-Covid behandelt. Also es gibt das Zentrum hier an der Berliner Charité, ein weiteres an dem Marburger Universitätsklinikum. Aber das sind die beiden einzigen bundesweit, die sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigen.
Wie könnte denn überhaupt ein Therapiekonzept aussehen? Wurde das mal umrissen heute?
Nein, noch nicht wirklich, weil die Forschung dazu wirklich in den Kinderschuhen steckt. Da muss noch immens viel getan werden. In den Vereinigten Staaten wird 10-mal mehr Geld ausgegeben als hier in Deutschland, um sich der Sache anzunähern. Es gibt keine Therapien, es gibt keine Medikamente, es gibt erste Annäherungsversuche, mehr nicht. Und das Ganze wird man nur bewältigen können, wenn man eben noch mehr in die Forschung investiert. Es geht um diese Fatigue, also diese schnelle Erschöpfung, die Menschen haben, die Konzentrationsschwierigkeiten oder auch die Atemprobleme wie Kurzatmigkeit oder andauernder Husten. All das hat sich ja bei diesen Menschen, wir haben es ja gerade gehört, so verfestigt, dass sie aus ihrem normalen Leben herausgerissen werden. Und der Weg zurück, medikamentös, ist zumindest noch nicht wirklich behandelbar.
Warum hat das denn jetzt eigentlich dann doch wieder einige Zeit gedauert, bis da ein Angebot gekommen ist? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang Februar ist doch schon mal Hilfe versprochen worden.
Ja, am Ende geht es natürlich immer wieder um das liebe Geld. Der Bundesgesundheitsminister hatte damals 100 Millionen angekündigt, aber wir wissen, wie lange und wie zäh jetzt die Haushaltsverhandlungen waren. Der Topf ist geschmolzen von Tag zu Tag und jetzt hat er aus dem Bundeshaushalt allein dafür 20 Millionen zur Verfügung stellen können. Weitere 20 Millionen kommen vom gemeinsamen Bundesausschuss, also maßgeblich von den Beitragszahlern der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das schränkt natürlich den Handlungsspielraum ein. Und Lauterbach hat dazu heute selbst gesagt,
Ja. Wenn die Haushaltslage sich verbessert, werden wir auch versuchen, die 100 Millionen zusammenzubringen. Aber wir haben jetzt erst einmal einen Beginn von 40 Millionen. Damit kann man zahlreiche gute Projekte kann man da unterstützen.
Also Sonja, aus dem Bescheidenen das Beste machen. Wir wissen alle, dass sich die Haushaltsprobleme nicht so schnell lösen werden. Aber zumindest soll damit ein Anfang gesetzt werden.
Aber das ist ja dann eine grundsätzliche Frage, oder? Also was kann das Bundesministerium für Gesundheit überhaupt leisten, eben dann mit einem Haushalt, wo eben gespart werden soll?
Ja, die Beschränkungen sind da. Wie gesagt, er hatte ganz andere Zahlen im Kopf. Vielleicht wird es auch noch Initiativen des Forschungsministeriums geben. Und wir werden natürlich jetzt alle mit der Zeit sehen, wie entwickelt sich Long-Covid zum gesellschaftlichen Problem. Da ist ja auch schon von quasi Produktivitätsverlusten von was 6 Milliarden Euro die Rede, weil die Menschen dauerhaft krank sind, nicht zur Arbeit gehen können, ausfallen, medizinisch behandelt werden müssen, langfristig behandelt werden müssen. Also dem stehen auch wirklich steigende Kosten gegenüber. Und je mehr das am Ende wirklich ins gesellschaftliche Bewusstsein drückt, umso mehr wird man dann wahrscheinlich auch mobilisieren in dieser Hinsicht.
Volker, dann danke erstmal an dich für diese Rundum-Infos. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben darüber gesprochen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Long- und Post-Covid-PatientInnen helfen will. Und jetzt wollen wir schauen, wie kommt das eigentlich an bei denjenigen, die davon betroffen sind. Und ich habe darüber gesprochen mit Mareike Mitschele, die ist Sprecherin der Initiative Nicht genesen. Da haben sich Post-Covid und MSCFE-Betroffene und Angehörige zusammengeschlossen. Auch Mareikes Mann hat Post-Covid und sie macht deshalb gerade eine Pause im Job, um sich eben zu kümmern. Mareike, Lauterbach hat sich heute in der Pressekonferenz eigentlich selbst etwas enttäuscht gezeigt. Er hätte gerne mehr Geld gegeben, aber das gibt eben der Haushalt nicht her. Wie geht's euch eigentlich mit dieser Ankündigung heute?
Also wir sind schon sehr enttäuscht. Also wir hatten natürlich schon ein bisschen Wink mit dem Zaunfall bekommen hintenrum, dass es wahrscheinlich nicht diese 100 Millionen werden, die er ursprünglich gerne vorgesehen hätte, der Herr Lauterbach. Wir wissen auch, dass er eigentlich dem Thema nahesteht und interessiert ist und es leider eben durch den Haushalt nicht durchgekriegt hat. Wir wissen nicht die genauen Hintergründe, aber wir hätten uns schon mehr erwartet.
Was wäre denn für dich, wenn wir jetzt schon von Zahlen sprechen, also wäre 100 Millionen tatsächlich so eine Zahl gewesen, wo du gesagt hättest, das wäre jetzt mal angemessen dafür?
Ja, ich denke schon auf jeden Fall, also weil wir können davon ausgehen, dass wir zwischen 2 und 4 Millionen Betroffene in Deutschland haben, von denen Hunderttausende sehr schwer betroffen sind. Das heißt, die sind auch aus der Erwerbsfähigkeit rausgefallen. Und ich denke, bei diesen enormen Zahlen kann man eigentlich davon ausgehen, dass es diese höheren Summen eigentlich auch gebraucht hätte.
Gut, du bist enttäuscht, das hast du gerade gesagt. Gibt es denn trotzdem etwas, wo du sagst, das ist eigentlich ganz gut, was Lauterbach da heute vorgeschlagen hat oder was er machen will? Gibt es da was?
Also die Versorgungsforschung ist ja angesprochen worden. Das ist ja auch so eine Sache, die das BMG kann praktisch nur das Bundesgesundheitsministerium nur die Versorgungsforschung in Gang bringen. Das ist auch ein wichtiges Mittel, um zu gucken, okay, wie kommen die Patienten an die jeweiligen Anlaufstellen? Wo sind die Kapazitäten? Einfach um das ein bisschen flüssiger zu gestalten, weil die Patienten auch so ein bisschen verloren sind im System. Deswegen ist das schon auch wichtig, da Geld rein zu investieren. Was ich auch positiv sehe, ist dieser runde Tisch, der angesprochen wird, der kommt meines Erachtens sehr spät, dass eben auch Patientenorganisationen und Vertreter da zu Wort kommen können und wirklich sagen können, okay, wo fehlt es wirklich? Also bei den Betroffenen, was kommt da überhaupt gerade unten an? Von dieser Website und Hotline verspreche ich mir jetzt oder wir uns allgemein, muss ich sagen, nicht ganz so viel, weil Betroffene sind schon selber aufgrund der Not einfach sehr vernetzt miteinander und haben oft schon Zugang zu vielen Informationen, wo gibt es Anlaufstellen und so weiter. Wir hätten uns zum Beispiel lieber eine Aufklärungskampagne gewünscht, dass das BMG Auftrag gegeben hätte, eine breit angelegte Aufklärungskampagne, wie beispielsweise in den 80er Jahren zu HIV. Sowas hätte es dringend gebraucht. Das heißt, dafür bräuchte man auch jede Menge Geld. Und sowas hätten wir uns eigentlich noch gewünscht, dass das vom BMG gekommen wäre.
Also Aufklärungskampagne, um überhaupt eine Sensibilität wahrscheinlich dann eben auch bei vielen anderen nochmal zu erreichen. Du hast aber eben auch noch davon gesprochen, dass Patienten verloren sind im System. Was genau meinst du damit? Also finden die erst gar nicht die richtigen Ansprechpartner? Meinst du damit vielleicht auch Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht dann eben auch erstmal vor einem Patienten mit Long-Covid sitzen, aber das eigentlich auch noch gar nicht so richtig diagnostizieren können, weil sie vielleicht in der Richtung keine Fortbildung bisher machen konnten oder ich weiß gar nicht, ob die überhaupt angeboten werden?
Also es gibt tatsächlich Fortbildungen, die auch von der Charité in Berlin, also als Videofortbildung angeboten werden für Ärzte. Das ist leider so, deswegen gesagt, es hat keine Handhabe. Das ist Sache der Bundesärztekammer, dass die Ärzte fortgebildet werden müssen. Ich denke, da muss die Bundesärztekammer auch ordentlich nachlegen, weil es ist de facto so, es wird offiziell gesagt, die Hausärzte sind die ersten Anlaufstellen. Aber die Hausärzte sind oft sowas von überfordert mit den Patienten, mit der Symptomatik. Die haben auch keine Zeit, sich einzulesen groß. Es gibt keine Leitlinien, zumindest keine speziellen, wie sie mit den Patienten umgehen. Das heißt, die sind schlichtweg überfordert und sagen dann, okay, suchen Sie sich eine Long-Covid-Ambulanz auf. Die Long-Covid-Ambulanzen sind aber zum Teil so überlaufen, dass die gar keine Patienten mehr aufnehmen oder mindestens eine Wartezeit von Monaten haben. Das heißt, die Patienten sind oft auf sich selber gestellt.
Das heißt, da würdest du sagen, das wäre eigentlich auch noch mal ein Punkt, wo man ansetzen müsste?
Also diese Anlaufstellen, die müssen auf jeden Fall ausgebaut werden. Herr Lauterbach hatte jetzt heute gemeint, das sei Sache der Krankenkassen, das langfristig zu finanzieren. Ich denke aber, dass das BMG hier auch federführend sein muss, einfach zu schauen, okay, in welchem Bundesland haben wir wo Anlaufstellen, wie viele Anlaufstellen, wie viele Kapazitäten haben die noch und wie können wir das Ganze noch ausbauen, dass wirklich alle Betroffenen innerhalb von, naja, sagen wir mal, zumindest vielleicht 3 Monaten einen Termin kriegen können.
Was brauchen die Betroffenen von Post-Covid? Ich habe darüber gesprochen mit Mareike Mietschele, die ist Sprecherin der Initiative Nicht genesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zusammen verreisen mit Freunden oder mit der Freundin, mit der Familie, das ist ganz schön, ne? Weil kann man natürlich direkt seine Eindrücke, seine Erlebnisse direkt teilen, ein bisschen miteinander quatschen und im Idealfall hat man natürlich auch einfach eine richtig gute Zeit zusammen. So. Manche Leute, auch das gibt es, die reisen allein, weil sie vielleicht niemanden haben, der mit will, aber einige auch ganz bewusst. Und dieses Alleine-Reisen, das wird schon seit längerem als ziemlicher Trend dargestellt, so nach dem Motto, immer mehr Menschen sind alleine in der Welt unterwegs. Johannes Doppelt aus dem Nova-Team hat sich das Ganze nochmal genauer angeguckt und auch die Vor- und Nachteile vom Alleine-Verreisen ausgecheckt. Johannes, alleine reisen, wird es wirklich immer mehr?
Ja und nein. Also vor der Pandemie war es tatsächlich so, das sagen die Zahlen der Reiseanalyse. Das ist so eine repräsentative Befragung von Reisenden in Deutschland, die jedes Jahr durchgeführt wird. Dahinter steckt die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Das ist so ein Verein, in dem sich Reiseveranstalter, Hotelketten, Reiseverbände und so zusammengeschlossen haben. Und in diesen Umfragen zeigt sich, dass der Anteil der Alleinreisenden jedes Jahr so ein ganzes Stück größer geworden ist erstmal über die letzten Jahre. Aber seit 2020 geht der Anteil auch wieder zurück.
Ah, okay. Woran liegt das?
Also sicher weiß man das nicht, aber diese Forschungsgemeinschaft vermutet, während der Pandemie, also so zwischen 2020 und 2022, waren die Bedingungen fürs Alleinereisen einfach insgesamt schlechter. War vielleicht ja auch schwieriger dann unterwegs andere Leute kennenzulernen mit den Corona-Beschränkungen in vielen Ländern oder vielleicht haben sich nach dem Lockdown und Co. viele Leute auch eher so wieder nach Gemeinschaft gesehen, ne, dann nach ihren Freunden zum Beispiel und wollten dann lieber zusammenreisen.
Und gibt es so typische Merkmale für Menschen, die alleine reisen? Kann man das sagen?
Also im Prinzip machen das Leute in jedem Alter, aber die meisten sind so zwischen 20 und 29 Jahren alt. Wir haben bei Deutschlandfunk Nova vor einiger Zeit mal mit Kunigunde gesprochen. Die ist 36 und war aber in ihrem Leben, also auch als sie schon jünger war, schon oft alleine in der Welt unterwegs, hat auch eine ganze Weltreise allein gemacht und sie sieht im Alleinereisen viele Vorteile.
Das Allerbeste am Alleinereisen, also es klingt ein bisschen abgedroschen, aber einfach keine Kompromisse zu machen. So meine Bedürfnisse erstmal überhaupt irgendwie entdecken, meinem Rhythmus zu folgen, dann irgendwie auf meine Bedürfnisse auch noch zu hören und dann irgendwie einfach tun und lassen, was ich halt einfach machen möchte. Und beim Alleinereisen trifft man wahnsinnig schnell neue Leute. Also der einfachste Icebreaker oder Opener irgendwie im Hostel ist nah auch gerade angekommen und zack, irgendwie ist man mit Leuten in Kontakt.
Also für sie war das offenbar ziemlich einfach, unterwegs neue Leute kennenzulernen.
Das klingt jetzt natürlich easy, ne, und auch ganz gut, aber es kann auch anders laufen, oder? Also dass man sich manchmal dann doch ganz schön allein fühlt?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe darüber auch mit Kerstin Heuwinkel gesprochen. Die ist Professorin für Tourismussoziologie. Die ist auch selbst schon viel alleine gereist, hat sie mir erzählt. Und sie sagt, jeder, der alleine unterwegs ist, der hat irgendwann mal einen Moment, wo er oder sie sich einsam fühlt. Darauf muss man sich einfach einstellen, wenn man das macht. Andererseits hat Kerstin Heuwinkel auch schon mal diese Erfahrung hier gemacht.
Da ist wahrscheinlich auch jeder Mensch anders, aber ich habe es halt auch schon erlebt, dass ich mit einer Gruppe unterwegs war und mich trotzdem einsam gefühlt habe, weil es Streit gab oder alle anderen hatten total viel Spaß und ich fand die Musik blöd. Also dieses Einsamsein, das hängt ja gar nicht unbedingt davon ab, bin ich mit anderen zusammen, sondern wie geht's mir jetzt gerade in diesem Moment, fühle ich mich aufgehoben oder nicht?
Trotzdem hat das Alleinereisen schon auch noch so ein paar andere mögliche Nachteile. Also manche fühlen sich alleine ja einfach nicht so sicher wie zu zweit oder in der Gruppe. Und es ist oft auch ein bisschen teurer, alleine zu sein. Zumindest wenn man im Hotel dann ein Einzelzimmer bucht. Es gibt natürlich auch Hostels mit Schlafsälen, aber auch die sind in den letzten Jahren deutlich teurer geworden.
Okay, und wenn ich jetzt trotzdem allein unterwegs bin, weil ich habe halt einfach Bock drauf, möchte aber eben auch andere Leute kennenlernen, gibt's Tipps, wie das gut funktionieren kann?
Ja, also oft geht das ja wirklich fast von allein. Ne? Das hat ja auch Kunigunde mit ihrer Erfahrung aus den Hostels erzählt. Es gibt aber auch einige Webseiten oder Apps, in denen man sich mal umschauen kann, sagt Kerstin Heuwinkel.
Es gibt, meine ich, für Leute, die mit dem Van allein unterwegs sind, auch eine App, wo ich sagen kann, ich bin mit dem Van allein unterwegs, heute da und da, wer ist denn noch hier unterwegs, dann können wir abends zusammen kochen.
Es gibt aber auch zum Beispiel Apps, die auf alleinreisende Frauen spezialisiert sind. Darüber kann man dann auch andere Alleinreisende in der Nähe finden und sich zusammenschließen. Und was es ja auch gibt, ist zum Beispiel Couchsurfing. Ne? Also dann einfach bei Einheimischen übernachten. Darüber lernt man dann natürlich auch schnell neue Leute kennen.
Über die Vor- und Nachteile vom Alleinereisen hat euch Johannes Doppelt mehr erzählt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viel Erfolg. Viel Fortun und gottesreichen Segen.
Ja, so herzlich kann das werden zwischen dem Ex-Generalsekretär Mario Chaya und dem neuen Carsten Linnemann. Dem hat Chaya heute alles Gute gewünscht. Friedrich Merz hat entschieden und der Bundesvorstand hat das bestätigt. Ab jetzt ist Carsten Linnemann für das Profil der CDU verantwortlich. Und an dem muss und möchte die Partei einiges tun. Linnemann will die Verantwortung übernehmen.
In so einer Zeit erwarten die Menschen von der Politik Orientierung. Orientierung und Halt. Genau das macht die Bundesregierung nicht. Sie gibt nicht Halt und Orientierung. Genau das fehlt. Und das ist Aufgabe der CDU, für Halt und Orientierung zu sorgen.
Also schon mal den Kurs vorgegeben. Was bringt der neue Generalsekretär der CDU und wofür steht er eigentlich? Das klären wir jetzt mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, hat sich das eigentlich abgezeichnet, dass Merz auswechseln wird?
Also es hat sich zumindest abgezeichnet, dass es intern ziemlich viel Kritik an Mario Chaya gibt und dass der möglicherweise nicht mehr so lange im Amt bleiben könnte. Was aber gestern dann doch viele überrascht hat, war am Ende des Tages der Zeitpunkt. Also das kam irgendwie wie Kai aus der Kiste. Wir hatten hier alle ganz andere Themen zu tun und plötzlich ging hier durchs Studio, oh, Mario Chaya wird abgesägt. Also das hat sowohl viele Journalisten und Journalistinnen überrascht, das hat aber auch in der CDU einige überrascht, weil das vorher nicht rausgedrungen war. Aber wie gesagt, es gab interne Kritik an Mario Chaya, der war eben bislang einer, der als einer galt, der wenig Biss hat, wenig Abteilung, Attacke, wenig gut vernetzt ist in der Partei. Und das sind eigentlich alles so Dinge, die ein Generalsekretär, gerade in Oppositionszeiten, wo man nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hat, können muss. Der hatte auch immer viele Ideen, der hat sie aber einfach nicht umsetzen können, weil ihm auch die Vernetzung in der Partei gefehlt hat. Also da kam viel zusammen, viel Unzufriedenheit in der Partei. Das färbt dann natürlich auch auf einen Parteivorsitzenden ab. Und offenbar hat Friedrich Merz jetzt die Reißleine gezogen.
Und all das bringt Carsten Linnemann jetzt mit oder wofür steht er?
Also Carsten Linnemann ist im Gegensatz zu Mario Chaya, das muss man jetzt mal vorweg sagen, Friedrich Merz ziemlich ähnlich. Mario Chaya ist eigentlich mal ursprünglich ausgewählt worden, weil er gerade das Gegenteil von Friedrich Merz verkörpert oder zumindest als komplementär gesehen wird. Also einer, der Teil des Sozialflügels ist, einer, der aus Ostberlin kommt und der in der Art auch ein bisschen anders ist. Und jetzt kommt Carsten Linnemann, das ist ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, das ist auch Friedrich Merz, er ist ein Konservativer, das ist auch Friedrich Merz und er ist ein Vertreter des Wirtschaftsflügels. Der war jahrelang Vorsitzender der MIT, das ist die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung in der Union. Also ganz klar zu verorten und eben auch ganz klar in Richtung Merz zu verorten. Was aber Linnemann auch auszeichnet, ist, dass der ganz gut zuspitzen kann, dass er auch nicht verlegen ist, mal Schlagzeilen zu produzieren. Und das eben sind Dinge, die bei Chaya in der Vergangenheit gefehlt haben und wo Linnemann doch dann auch, glaube ich, einiges einbringen kann. Er ist auch Vorsitzender der Grundsatzkommission, also er arbeitet das neue Grundsatzprogramm der CDU und hat natürlich einen ganz guten Blick deshalb in die Partei.
Heute bei der Pressekonferenz hat Linnemann auch gesagt, das wird harte Arbeit. Da klang er auch tatsächlich so ein bisschen angestrengt. Und dann hat er eben auch nochmal die Landtagswahlen, die anstehenden in Ostdeutschland angesprochen. Also Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Harte Arbeit, weil da ist die AfD die größte Konkurrenz?
Ja, das ist wohl so. Also in allen drei Bundesländern steht die AfD in den Umfragen vor der CDU, teilweise mit einigem Abstand. Und das ist natürlich für die CDU, nicht nur für die CDU, natürlich eigentlich auch für alle anderen Parteien verheerend. Aber die CDU hofft eben, dass sie da wieder aufholen kann, dass sie möglicherweise vielleicht den ein oder anderen Wähler, die ein oder andere Wählerin, die jetzt nicht über überzeugt rechtsextrem ist, von der AfD wieder wegholen kann. Und das wird natürlich dann eine große Herausforderung. Das ist auch so, dass im Osten die ganze Gemengelage insgesamt noch mal ein bisschen anders ist als in den Westbundesländern, weil die AfD da so stark ist, weil sie da auch die Linkspartei abgelöst hat als eine Art Protestpartei, die viel aufgefangen hat. Und die CDU muss jetzt eben schauen, wie können wir möglicherweise eben da wieder punkten? Wie können wir vor die AfD kommen? Gerade in Sachsen zum Beispiel, wo sie ja regiert. Also da scheint die Landesregierung auch nicht wirklich punkten zu können. Und gleichzeitig wird sich, glaube ich, auch die Frage stellen, die wird nochmal interessant, wie so ein Generalsekretär das beantwortet, was passiert eigentlich, wenn man in die Situation kommt, dass man vielleicht zum Beispiel in Thüringen mit der Linkspartei gemeinsame Sache machen muss. Also das wären nochmal so Fragen, die sich jetzt auf einen Carsten Linnemann zubewegen, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Und er weiß auch, genau wie Friedrich Merz, dass diese drei Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern so eine Art Lackmustest werden für die Parteiführung.
Katharina, wie schätzt du das eigentlich ein, dieser Wechsel vom Generalsekretär, was wird das denn der Partei am Ende bringen?
Na, ich kann mir schon vorstellen, dass das der Partei jetzt gerade mit dem Profil, das Linnemann mit sich bringt, gerade dass auch die Ansagen, die er gemacht hat, dass das der Partei erstmal schon hilft. Man hat so eine kleine Erleichterung innerhalb der Partei gespürt, weil Mario Chaya eben, das gehört halt zur Wahrheit auch dazu, nicht wirklich ein guter Generalsekretär eben war, es so viel Kritik an ihm gab und dass, wenn sich das länger zieht, dann ist es so, dass das immer mehr Kritik mit sich bringt, dass das dann plötzlich öffentlich diskutiert wird. Und davon hat eine Partei am Ende nichts. Also da jetzt einen glatten Schnitt zu machen, ist vielleicht ganz gut. Kann der Partei helfen auch, dass er jetzt versucht, eben dieses CDU pur ein bisschen zu beantworten. Also für was stehen wir eigentlich? Gleichzeitig ist es natürlich schon auch nochmal ein Risiko, weil gerade Carsten Linnemann eben Friedrich Merz so ähnlich ist. Also da wird die Herausforderung, die Teile der Partei, die sich davon nicht angesprochen fühlen, die sagen, wir sind der Sozialflügel, wir wollen dieses konservative Profil nicht ganz so stark nach vorne stellen, wir wollen eher was anderes nach vorne stellen, dass die mit eingebunden werden. Also das wird jetzt nochmal die Herausforderung für Carsten Linnemann auch werden.
Katharina, dann danke ich dir sehr für die Infos, Einschätzung dazu, was der Wechsel bringt bei der CDU. Es gibt einen neuen Generalsekretär, nämlich Carsten Linnemann, habt ihr bekommen von Katharina Hamberger. Und wir haben kurz vor der Sendung zusammen gesprochen. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Vorteil vom Radio ist ja, ne, also es ist so ein bisschen egal, wie ich aussehe, wie ich hier rumhänge, ob ich Sneaker trage, eine Jogginghose oder ein Jackett und Lederschuhe. Schminken muss ich mir auch nicht, ne? So. Anderes Studio, nämlich Fernsehen. Da ist es dann auch direkt wieder anders. Gerade beim Make-up, ne, da wird ordentlich draufgeballert, damit man dann eben im Fernsehen gut rüberkommt. Ja. Und ohne Radio oder Fernsehstudio, also wie viel Make-up soll oder darf es denn da eigentlich sein? Es gibt eine Studie, die untersucht hat, welche Eigenschaften wir Wissenschaftlerinnen zuschreiben, wenn sie Make-up tragen. Und unser Nova-Reporter Martin Krinner erzählt euch dazu mehr.
Für viele Leute ist es ein allmorgendliches Ritual. Ein bisschen Puder, ein bisschen Lippenstift, die Augenbrauen nachziehen und die Wimpern tuschen. Der Sinn und Zweck von Make-up ist es ja, die Art und Weise, wie wir uns selber fühlen und wie wir auf andere wirken, zu beeinflussen. Also positiv zu beeinflussen, versteht sich. Und weil das natürlich jede und jeder von uns anders empfindet, ist es eine sehr individuelle Entscheidung, wie viel Schminke denn eigentlich richtig ist.
Ein gutes Make-up ist so, dass man es als Gegenüber nicht wirklich wahrnimmt,
sagt Martina Kerscher. Sie ist Professorin für Dermatologie an der Uni Hamburg und leitet dort den Studiengang Kosmetikwissenschaft. Und in ihrem Job beschäftigt sie sich gleich auf doppelte Art und Weise mit Make-up. Einmal ist es ihr Untersuchungsobjekt als Dermatologin und einmal, weil sie selbst eine Frau in der Wissenschaft ist und sich häufiger fragt, wie viel Make-up ist für eine Forscherin eigentlich richtig. Und im Großen und Ganzen kann sie das bestätigen, was ein Forscherteam der University of Colorado vor kurzem herausgefunden hat.
Es ist grundsätzlich schon so, dass man per se Frauen, die jetzt Make-up tragen, sichtbares Make-up tragen, so muss ich das schon wieder einschränken, als weniger wissenschaftlich wahrgenommen werden, sich also eher den schönen Dingen des Lebens widmen, als im Labor zu sein und zu forschen. Das wäre so das Stereotyp dahinter, das durch diese aktuelle Studie so wieder bestätigt worden ist.
Das amerikanische Wissenschaftsteam hat Fotos von Frauen mit und ohne Make-up einer Gruppe von Probandinnen und Probanden vorgelegt. Und sie sollten die Frauen im Anschluss bewerten. Eher feminin, eher nicht so feminin, eher professionell, eher nicht so professionell, eher kompetent oder eher nicht so kompetent. Und das Ergebnis war, in den Kategorien, die wir in der Regel mit wissenschaftlicher Arbeit in Verbindung bringen, konnten die geschminkten Frauen weniger punkten. Und umgekehrt wurden die ungeschminkten Frauen als deutlich kompetenter wahrgenommen. So, heißt das jetzt im Labor lieber auf Rouge oder Wimperntusche verzichten? Martina Kerscher meint, nein.
Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, dass wenn man dezentes Make-up trägt, das dem Anlass entsprechend passt, dass man dann natürlich als gesünder, frischer und möglicherweise auch attraktiver wahrgenommen wird, was durchaus auch Vorteile im Beruf haben kann.
Okay, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was für ein Beruf? Es ist ja klar, dass es einen Unterschied macht, ob ich beim Steuerberater arbeite, Schüler unterrichte oder neue Medikamente entwickle. Was gilt da also für Leute in der Forschung?
Sicherlich ist es, wenn man jetzt in der Wissenschaft Karriere machen will, nicht von Vorteil, dreidimensional geklebte Wimpern zu tragen oder wir jetzt in der Medizin, Nägel müssen kurz sein, die Nägel dürfen nicht mit Gel verlängert sein, solche Dinge, aber dass man beispielsweise, wenn vorhanden, versucht, Augenringe abzudecken, dass man vielleicht versucht, die Augen ein bisschen zu betonen, um dadurch auch wacher zu wirken, das, denke ich, ist absolut legitim und sollte der reinen Wissenschaftlichkeit keinen Abbruch tun.
Und das ist nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern. Denn auch bei den männlichen Jungwissenschaftlern fragt sich vielleicht der eine oder andere, ob so ein bisschen Make-up der Karriere nicht nochmal so einen ordentlichen Boost geben könnte.
Nein, also so würde ich das, so pauschal kann man das, glaube ich, auf keinen Fall sagen.
Okay, also für den Alltag im Labor gilt das vielleicht nicht. Aber zum Beispiel bei einem Vortrag auf irgendwelchen Konferenzen oder ähnlichen Veranstaltungen, da sieht das nochmal ganz anders aus.
Es kann Situationen geben, beispielsweise sehr große Tagungen, extrem viel Licht, dann kann es vielleicht von Vorteil sein, wenn ein Glanz auf der Haut gepudert wird, sodass jetzt das Gesicht ohne Reflexionen wahrgenommen wird. Oder Vorstellung, junger Mann hat vielleicht gerade einen größeren Pickel entwickelt über Nacht, muss am nächsten Morgen präsentieren, dann könnte es vielleicht von Vorteil sein, den ganz dezent abzudecken.
Also, wie war das? Ein gutes Make-up nimmt mein Gegenüber nicht wahr. Und dementsprechend kann es dann auch nicht dafür sorgen, dass ich so aussehe, als hätte ich mehr Zeit im Beauty-Salon als an der Uni verbracht. Aber so ein Hauch von Kosmetik zum Auffrischen und Wachaussehen, das kann durchaus helfen, auch in der Wissenschaft. Das Wichtigste aber ist und bleibt, du musst dich wohlfühlen. Und dann passt es.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.